Bruder Heller sprach am 15. Mai 1973 in der Süddeutschen Gemeinschaft über das Thema: Was bedeutet Jesus für uns und wir für ihn?
Für morgen Abend und übermorgen Abend. Ich weiß, dass mein, wie soll ich sagen, der lieben Bruder, der in der langen Steinbacher Höhe meine Wohnung innehat, worüber ich mich sehr freue, wenn er dort ist, Dr. Thyssen, dass der hier bei den Baptisten ist. Es tut mir leid, dass das gleichzeitig zusammenfällt. Aber er ist ja bis zum Ende der Woche da, während ich schon morgen Abend, übermorgen Abend, meinen letzten Dienst habe. Ja, also wir wollen, soweit es uns möglich ist, dann uns bemühen, dass wir vielleicht morgen Abend oder übermorgen Abend nochmal da sein dürfen, das Wort zu hören. Ich möchte meine Brüder und Schwestern im Herrn, ja, geliebten und ersehnten Brüder und Schwestern, heute Abend etwas sagen, was den meisten Gläubigen fehlt, was sie deshalb müde und traurig ihren Weg gehen lässt, statt in heiliger Freude, Dankeschön, danke sehr, statt in heiliger Freude und mit göttlicher Kraft und mit neuem Frohlocken ihren Weg gehen kann. Ich möchte euch heute Abend zeigen, und Gott gebe, dass wir dafür ein offenes Ohr und ein offenes Herz haben, damit die Kräfte des Evangeliums und die Höhe unserer Berufung uns so lebendig wird, dass wir diesen immer dunkler werdenden Weg durch die Endzeit mit Freuden gehen, ohne Furcht und mit großer Zuversicht des Glaubens. Ich möchte euch heute Abend sagen, wer wir, und damit meine ich die gesamte Gemeinde, alle wahren Gläubigen, alle, die in Wahrheit dem Herrn gehören, alle, die Tag für Tag und Nacht für Nacht ihre Liebeshingabe an Jesus erneuern, das sind Kinder Gottes, das sind die echten, wahren, treuen, die durchhalten mit, dass wir wissen, wie denkt Gott über uns und was empfindet er über uns und was bedeuten wir für ihn. Das ist die Seite, die in der Wortverkündigung, die uns innerlich befestigt, die uns innerlich stärkt und tröstet und ermuntert, was meistens fehlt. Also nicht, was bedeutet Jesus für uns, das wissen wir. Das Lamm, das für uns starb, der Löwe, das Judas, der den Sieg davon trägt, der hohe Priester und so weiter, das wissen wir. Nun will ich mal die Gegenseite zeichnen, was bedeuten wir für ihn? Mit welchen Gedanken und Gefühlen schaut Gott auf dich und mich und all die Seinen, die ihm in Wahrheit gehören? Und das ist eine Frage, die ist von eminenter Bedeutung für die Vollmacht und Kraft und Freude unseres Lebens und Dienstes, für die Frische unseres Geistes, unserer Seele und unseres Leibes. Denn die Botschaft erfasst den ganzen Menschen. Und da fehlt es oft. Ich kenne viele Gläubige in vielen Kreisen. Wenn man 55 Jahre am Evangelium dient, und ich habe Jahre gehabt, wo ich kaum eine freie Woche hatte, jeden Abend besetzt, vor 20, 30, 40 Jahren, als noch die Erweckungsluft war, wunderbare Dinge erlebt. Meine Freunde, wir müssen wissen, wie Gott uns anschaut. Wir wissen, was wir für ihn bedeuten. Und das ist wunderbar und groß. Erstens, wir sind für Jesus Christus der Körper oder der Leib. Wie geschrieben steht in Epheser 6, 3, Vers 6, wir sind sein Körper oder sein Leib. Er das Haupt und wir die Glieder. Wenn ich sage wir, dann meine ich natürlich in erster Linie uns, die wir hier beisammen sind. Ich meine aber auch alle Gläubigen auf der ganzen Erde. Ich meine aber auch, und jetzt sage ich etwas von größter Bedeutung, ich meine aber auch unter wir, die aus den Heiden und die aus Israel. Wir sind die Erstlinge aus den Heiden. Es gibt aber auch Erstlinge aus Israel. Und es gibt nicht nur eine Entrückung, unsere, es gibt noch mehr Entrückungen. Denn während wir errettet werden, hinweg oder vor dem kommenden Zorn, vor der eigentlichen Drangsalzeit der zweiten Hälfte der 70. Jahrwoche, die 3,5 Jahre dauert, wird aus der Drangsalzeit heraus, und da steht im griechischen Urtext, Eck heraus, werden Teile aus Israel errettet. Der männliche Sohn, 144.000 und so weiter, die werden auch errettet. Die bilden sozusagen die andere Hälfte des Körpers Christi. Wir bilden die eine Hälfte und die andere Hälfte. Es ist genau das, was der Erschaffung der Eva am Anfang entspricht. Da war auch der Adam ein Vollmensch, der war nicht männlich und weiblich, sondern männlich-weiblich. Und da wurde dann die eine Hälfte herausgenommen. Und diese herausgenommene Hälfte, die wird bei der Entrückung ihm wieder gegeben. Aber wir sind nur ein Angeld für die Heiden. Wir sind die Erstlinge aus den Heiden. Wir, alle, die da glauben, auch unter euch, auf der ganzen Erde, alle, die glauben. Und so sind auch die entrückt werden, aus der Drangsal heraus, das sind auch nur ein ganz kleiner Bruchteil. Das ist auch ein Erstling aus Israel. Und dann, mit dem Haupt Jesus, ist weder Mann noch Weib, wirklich weder männliches noch weibliches, sondern einer in Christo Jesus. Das ist eine wunderbare Lösung der Judenfrage und der 10-Stämme-Frage, wie die Schrift sie sagt, auf die aber wenige gekommen sind oder die nur von wenigen verkündigt wird. Aber das ist immer so gewesen. Die größeren, wollmiger, zielstrebender, dynamischer, eine Wahrheit ist, von umso weniger wird sie erkannt. Das ist so. Die große Masse, die braucht nur zu wissen, ihr seid verlorene Sünder, und wenn ihr so weitermacht, kommt ihr in die Hölle, bekehrt euch, da werdet ihr errettet. Diese Botschaft ist richtig. Aber die genügt nicht auf die Dauer. Die reicht nicht aus, um durchzukommen. Also erstens, wir sind, das Wort heißt im Griechischen Synzoma, das heißt mit Leib. Wir sind mit Leib. Jesus das Haupt, aus den Nationen oder den Heiden, der heidnische Teil, aus Israel, aus ganz Israel, Juda und Israel, der weibliche Teil, der männliche und der weibliche Teil, das ist der Christus. Und an dem hat der Herr seine große Freude. Nach dem sehnt sich Gott. Und wenn sein Sohn kommen wird, und wird seine Gemeinde vorstellen, die Erstlingsgemeinde. Die Erstlingsgemeinde, das sind wir. Später werden noch alle Nationen errettet. Später wird ganz Israel errettet. Später kommen die Licht- und Finsterniswelten und so weiter dran. So weitert sich der Plan des Heils. Aber wir sind der Anbruch und bedeuten für Gott sehr viel. Werden wir gleich sehen. Zweitens. Wir sind nicht nur der Leib, der Körper, wir sind auch Sohn und Erbe. Dieser Christus, aus Haupt und Gliedern bestehend. Jesus das Haupt, wir und die Auswahl, die Erstlinge aus Israel, die Glieder, wir sind auch Sohn und Erbe. Und das ist groß und wunderbar. Wir sind Söhne Gottes, Israel ist die Sohnschaft und wir sind Söhne. Wir sind Söhne des lebendigen Gottes und werden einmal das All ererben. alles in Besitz nehmen, was da existiert. Und darauf freut sich Gott. Und auf diesen Christus aus Haupt und Gliedern ist Gott stolz und sehnt sich nach ihm. Das ist für manchen, der am Boden lag und sagt sich, wie ein armer, erbärmlicher, jämmerlicher Mensch, immer wieder falle ich in meine Sünde hinein, immer wieder versage ich, immer wieder habe ich ein frisches Mundwerk, immer wieder kommt die Unreinheit in mein Leben, meiner Gedanken und Welten, Traumwelt oder gar in der Praxis, immer wieder will sie durchbrechen, ich bin doch ein armer Tropf. Stimmt! Solange wir in diesem Leibe sind, sind wir anfechtbar. Aber in Christo Jesu, wenn wir in Christus bleiben, es allmählich lernen dürfen, dann sind wir auch noch anfechtbar, aber wir brauchen nicht mehr den Anfechtungen zu erliegen. Das haben wir heute Mittag in unserer Frauenstunde betrachtet. Also der zweite Punkt heißt, wir sind Sohn und Erbe. Römer 8, Galater 4 und viele andere Stellen. Gott sieht in uns, die wir jetzt glauben, seinen künftigen Sohn und Erben. Was er mit dem vorhat, werden wir nachher sehen. Das ist das Zweite. Und so wie ein irdischer Vater seinen Sohn, seinen erstgeborenen Sohn und seine Erben, seinen Haupterben mit Freuden ansieht und eine Wonne an ihm hat und darum bemüht ist, dass der einmal all seine Fabriken und seine Kapitalien alles bekommt und richtig verwaltet, so sind wir in den Augen Gottes die, durch die Gott, wie wir nachher sehen werden, in unserem letzten siebten Punkt oder achten Punkt, die, durch die Gott alles hinausführt. Aber ich will der Reihe nach meine Punkte euch sagen. Drittens, wir sind in dem Augenblick, wo wir uns Christus ganz weihen, herausgenommen aus dem irdischen Getriebe und Geschiebe und Kampf und Streit, da haben wir nichts mehr damit zu tun. Wir sind Bürger einer höheren Welt. Wir sind Bürger einer Himmelswelt. Das lehrt uns der Philipperbrief, das lehrt uns der Epheserbrief. Unser Bürgertum ist in den Himmeln, von woher wir auch den Herrn Jesus Christus erwarten, der unser vergänglichen, nichtigen Leib, den wir an uns tragen, doch lehren wird, hinein in das Bild Jesu Christi und durch uns dann seine großen Gedanken ausführen. Das sind wir für Gott. Davon weiß die Welt, auch die fromme Welt, wenig. Aber wir müssen, um das Ziel zu erreichen, das erkennen, das ergreifen, das erfassen. Und das macht nicht hochmütig, wie man manches Mal gesagt hat, ach, ihr Hochmütigen, ihr meint Wunder, ihr seid der Leib Christi, ihr seid Söhne, ihr seid Erben, ihr seid Himmelsbürger. Nein, die wahre Erkenntnis macht immer demütig. Das ist das Zweite und jetzt kommt das Dritte. Wir sind Himmelsbürger, habe ich eben schon angedeutet, die ihre Politiken, das Wort steht im Urtext, ihre Politiken in den Himmeln haben. Über die Frage jetzt zu sprechen, ja, dürfen wir da noch wählen politisch, uns in die irdischen Dinge einlassen, das ist führungsmäßig ganz verschieden. Es gibt viele Dinge in der Schrift. Er sagt nicht das Wort so oder so, nur eins von beiden. Es gibt viele Dinge, ich will mal ein paar nennen, die beide gleichrangig nebeneinander stehen und wo uns die Entscheidung und Führung überlassen ist. Der eine steht seinem Herrn und der andere fällt seinem Herrn. Die weströmischen Sklaven im Westen, die sind vor ihrem Herrn stramm gestanden, die Griechen oder die Römer. Aber im Osten, im Byzanz, im oströmischen Kirche, die sind niedergefallen und haben mit der Stirne den Boden berührt. Was war jetzt richtig? Beides. Für den weströmischen Sklaven geziemt es sich, stramm zu stehen vor seinem Herrn. Für den oströmischen Sklaven geziemt es sich, mit der Stirne den Boden zu berühren. Oder der eine hält alle Tage gleich und ein anderer, der hält besondere Tage, zum Beispiel den Sonntag, andere Israel den Sabbat und ein anderer sagt, alle Tage sind gleich. Was ist nun das Richtige? Beides, beides. Noch was, der eine, der sagt, man darf Fleisch essen und Wein trinken. Der Paulus auch getan und sogar empfohlen. Ein anderer sagt, nein, man soll keinen Wein trinken, da kann man berauscht werden. Und das Fleisch stammt oft von Götzenopfern, da wollen wir uns nicht verunreinigen. Der eine, aus Liebe zum Herrn, trinkt kein Wein und isst kein Fleisch. Und der andere sagt, alles ist euer, frei vom Gesetz, esset alles, was auf dem Fleischmarkt feingeboten wird, schreibt Paulus. Ihr seht, es gibt Dinge, ich habe jetzt drei genannt, ich könnte noch mehr nennen. Der eine sagt, wenn ich das Alter habe, dann heirate ich, nehme mir ein Weib oder einen Mann und führe eine Ehe und habe Kinder und so weiter. Und ein anderer sagt, ich will lieber nicht heiraten. Denn wer verheiratet ist, ist besorgt, wie er dem Gemahl oder der Gemahlin gefalle. Und wer nicht verheiratet ist, ist besorgt, wie er dem Herrn gefalle. Was ist jetzt richtiger? Was ist besser? Heiraten ist gut, nicht heiraten ist besser. Also heiraten wir nicht. Falsch! Falsch! Es ist besser heiraten als Brunstlein. Wenn jemand merkt, dass er im natürlichen Traum der Liebe zum anderen Geschlecht, dass er da führungsmäßig Mann oder Frau bekommt, dann ist es richtig zu heiraten. Ich will euch zeigen, dass wir uns von dem heidnischen, philosophischen Entweder-Oder loslassen müssen, weil alle Gottes Wahrheiten unter dem Denkgesetz stehen, sowohl als auch. Nicht Entweder-Oder. Entweder-Oder ist irdisch und heidnisch und ungöttlich. Aber sowohl als auch, das ist eine andere Sache. Wir werden, so Gott will, und wir leben, morgen Abend darüber zu sprechen haben. Ich will das weit ankündigen, damit ihr Appetit bekommt, auch zu kommen, zu hören, über die Frage, wessen Werk war Golgatha, der Mord des Sohnes Gottes? Wer ist daran schuld? Wie das zusammenwirkt zu einer Symphonie, wenn man sieht, was die Schrift berichtet, wie herrlich das ist. Dieses größte Verbrechen der Menschen ist die höchste Liebestat unseres Gottes. Aber ich sage, das ist Programm für morgen Abend. Und übermorgen Abend, das will ich auch schon sagen, was ist der Tod, das Wesen des Todes und was bedeutet der Sieg über den Tod und wie wird der Tod besiegt? Was hat er für eine Aufgabe? Und so weiter. Das sind gewaltige Fragen, die uns erst zum vollen Frieden, zur vollen Ruhe führen, wenn wir sie göttlich gelöst sehen. Aber nun weiter zurück in unser Thema von heute Abend. Wir haben drei Punkte gesehen bis jetzt. Erstens, wir sind mit Körper oder mit Leib, der heidnische Teil, der jüdische Teil, das Haupt, der Herr Jesus, für Gott. Wir sind sein Körper. Zweitens, wir sind Söhne und Erben. Wir werden als Söhne und Erben alles das, was Gott hat, was Gott tut, das werden wir auch haben und tun. Denn wir sind ja Nachahmer Gottes als geliebte Kinder. Und der Jesus hat gesagt, ihr werdet schon zu seinen Jüngern, ihr werdet größere Taten tun als ich. Das gilt für uns in noch größerem Umfang als für Israel. Denn wir sind ja sein Körper, sein Leib des Christus, Söhne und Erben und Himmelsbürger. Und deshalb ist es von großer Bedeutung, dass wir diese Dinge erfassen. Nicht nur, dass wir sie durchdenken, das ist schon viel, dass wir sie durchdenken, mit erleuchteten Augen des Herzens, sondern dass wir sie durchdanken. Alles, wofür wir danken können, gerät uns zum Segen, es sei Freude oder Leid. Und das, wofür wir noch nicht danken können, worüber wir uns noch ärgern, Das macht uns Not und Schwierigkeiten. Danket Gott allezeit für alles, denn das ist Gottes Wille in Bezug auf euch. Von der Welt verlangt Gott nicht, dass ich für die Leiden danke. Können die gar nicht. Von uns erwartet er das, denn wir wissen, dass aus allen Leiden Herrlichkeiten werden, dass aus jeder Träne Perlen und Diamanten werden, die wir hier geweint. Meine Brüder und Schwestern, das gilt es zu wissen. Das ist das Große und Wunderbare, wer wir sind in Gottes Augen. Ich gehe weiter. Viertens. Ja, wo soll ich anfangen? Wir sind nach Epheser 3, Vers 6 Teilhaber seiner Verheißung oder Verheißungsteilhaber mit Christus. Das heißt, all das, was Gott seinem Sohn versprochen hat, verheißen hat in der Bibel, was er seinem Sohn versprochen hat, das gilt auch uns, den Söhnen. Und was er dem Haupt versprochen hat, gilt auch uns, dem Körper. Wenn ich irgendwo eingeladen bin, da schicke ich nicht nur das Haupt dorthin, in einen Pappkarton, sondern da geht der ganze Kerl hin, die alle Glieder gehen mit, kleine Finger, Blinddarm, wenn ich noch habe, alles geht mit. Das ist eine Einheit. Und genau so ist bei Gott. Wir sind Teilhaber seiner Verheißung. Der Christus aus Haupt und Gliedern ist der Heilsträger Gottes zur Erneuerung des Weltalls. Kommen wir nachher dran. Aber das wollen wir als Viertes uns merken. Wir sind Verheißungsteilhaber. Es gibt keine Verheißung, die Gott seinem Sohn gegeben hat, an der wir nicht teilhaben, die auch in gleichem Umfang uns gilt. Jetzt lest du mal die Verheißungen nach. Schon im Alten Testament und dann auch das Neue Testament, durch die Evangelien, auf Offenbarung und so weiter. Alles, was Gott dem Herrn Jesus verheißen hat, das hat er auch uns verheißen, denn der Herr Jesus ist nur der erstgeborene Sohn und wir sind die später geborenen Söhne. Und die haben auch Teil am Hause des Vaters. Manches Mal werden sogar die später Geborenen über die Erstgeborenen erhöht. Wisst ihr eine Geschichte, wo der später Geborene über den Erstgeborenen erhöht wurde? Wisst ihr so eine Geschichte? Jawohl, der verlorene Sohn, der Älteste, der war zu Hause und hat geschafft, geleistet und hat sich niemals etwas gegönnt, ein Böcklein gehabt mit seinen Freunden, um fröhlich zu sein. Meine lieben Freunde, das gilt es zu fassen, dass wir als die später geborenen Söhne mit dem Erstgeborenen gemeinsam alle Verheißungen wissen dürfen, teilhaben, dass wir sie auf uns beziehen dürfen, die Gott seinem Sohn gegeben hat. Die gilt auch uns, den Söhnen und den Miterben. Das ist eine Wahrheit von solch einer Weite, von solch einer Schönheit, von so einem Radius, der weit hinausgeht über das, was man sonst für Frömmigkeit und Christentum hält. Na, ihr zwei da hinten, wie ist das, wenn ihr auch zuhören würdet? Meine Freunde, wir haben ein vierfaches Sehen besetzt. Wir sind mit Leib, wir sind Sohn und Erbe, wir sind Himmelsbürger, wir sind Verheißungsteilhaber. Wir haben Teil an allen Versprechungen. Wenn wir das ernst nehmen, was hier Paulus lehrt, das waren lauter Paulus-Stellen, die ich bis jetzt vorlas, aus seinen Briefen. Wenn wir das ernst nehmen und das dann mitprüfen und sagen, oh Gott, das hast du deinem Sohn verheißen, das ist ja wunderbar. Und mit derselben Liebe, mit der du deinen Sohn liebst, liebst du auch uns. Das lesen wir schon in Johannes 17, in dem hohen priesterlichen Gebet. Mit derselben Liebe, wie der Gott seinen Sohn Jesus Christus liebt, liebt er auch uns, wenn wir in Jesus Christus sind, im Glauben uns in ihm geborgen haben und ein in ihm verborgenes Glaubensleben führen. Das ist nichts für moderne Flattergeister. Die lachen darüber, das verstehen die gar nicht. Sollen sie auch nicht verstehen, hat Gott ihnen verschlossen. Aber wir, deren Herz brennt, dem Herrn wohl zu gefallen, deren Herz danach verlangt, Herr Jesus, komme bald, denn dann wissen wir, dann kommt ja erst unsere eigentliche Entfaltung, dann kommt ja erst unser eigentliches Leben in die Aktivität hinein. Dann werden wir das tun und das sein, was Gott für uns beschlossen hat, und das ist unendlich groß. Das geht über alles irdisch-menschliche, natürliche Denken weit hinaus. Brüder und Schwestern, das wollen wir uns ins Herz bringen. Das wollen wir uns sagen lassen. Das wollen wir festhalten. Daran wollen wir denken und dafür wollen wir danken. Und dann wird es in uns lebendig. Im Herzen und im Geist und im Sinn. Dann werden wir froh. Ich spreche aus ganz persönlicher Erfahrung, aber auch aus der Erfahrung von Hunderten und Tausenden, denen ich dienen durfte in diesen Jahren. Jetzt geht's weiter. Fünftens. Wir sind für Gott ein Gnadengefäß. Aber so wie in einem großen Hause, ich werde euch das gleich vorlesen aus der Bibel, viele Gefäße sind, das sind Gefäße aus feinstem Kristall. Das sind aber auch Gefäße aus Holz und Stein und Blech. Sind auch Gefäße da. Die einen, die stellt man auf den Tisch, die sind zur Ehre. Es gibt auch manche Gefäße, die stellt man in eine Ecke oder irgendwo hin, die sind nicht zur Ehre. Aber sie gehören auch zu dem großen Haus der Schöpfung Gottes, die von Gott her gesehen ihre Aufgabe und Funktion haben. Ich hoffe, ihr versteht mich. Ich lese vor. 2. Timotheus 2, Vers 20, das ist leicht zu behalten. 2. Timotheus 2, Vers 20. Hören wir. In einem großen Hause, und damit meint Gott seine ganze Schöpfung, ein großes Haus, sind nicht nur goldene und silberne Gefäße, sondern auch hölzerne und irdene. Die einen zum Glanz, zur Würde, zur Schönheit, steht im Urtext zur Doxa, zur Ehre. Und die anderen zur Unehre. Wir werden von der Welt als Gefäße der Unehre betrachtet. Wir sind der Welt geworden zu einem Spucknapf. Die Welt fromme, auf die speien sie. Wir sind für die Welt ein Gefäß der Unehre, die wir glauben, die wir nicht mitmachen mit ihrer Unzucht und mit ihrem Geiz und Mammonsdienst und Teufelsdienst und Götzendienst mit Alkohol und Nikotin und so weiter, weil wir nicht mitmachen. Deshalb sind wir der Welt ein Gefäß zur Unehre, ein Spucknapf. Ich sage eine Übersetzung, man kann sagen, das übersetzen, ich weiß das. Aber die ist auch recht, diese Übersetzung. Und in dem Maße, wie wir bereit sind, um Jesu Willen uns anspucken zu lassen oder übel oder über uns reden zu lassen. Verrückt. Wie wir uns schmähen lassen. In dem Maße werden wir einmal geehrt und verherrlicht werden. Meine Lieben, was ich euch heute Abend verkündige, das ragt hinein in alle Ewigkeiten. Das ist viel, viel wichtiger als politische Dinge. Politisch ist es ja auch jetzt sehr interessant. Wird der Kommunismus siegen? Werden die anderen Mächte siegen? Wie wird es mit Israel jetzt weitergehen? Wann kommt der israelisch-ägyptische Krieg? Und wann greifen die Russen ein? Und wann greifen dann die Amerikaner von Westen ein? Das ist ja alles sehr interessant. Sehr interessant. Aber viel wichtiger für uns und unsere Vollendung und Verklärung sind die Wahrheiten, die ich eben heute Abend euch sagen und morgen und übermorgen sagen will. Und sie sind auch vielmehr Räume umspannend und umfassend. Sie sind kosmisch, Weltall, erschöpfend. Ich will euch zeichnen, oder ich will euch jetzt zu Ende lesen, was steht in 2. Nehemiah 2,20. In einem großen Haus sind nicht nur goldene und silberne Gefäße, sondern auch hölzerne und irdene, die einen zur Ehre, die anderen zur Unehre. Jetzt kommt was Wichtiges. Wenn jemand sich von diesen Gefäßen der Unehre hinwegreinigt, das heißt reinigt, indem er sich absondert. Angenommen, wir haben irgendwelche Verbindungen, geschäftliche Verbindungen oder persönliche Verbindungen mit Leuten, die in der Sünde leben und die unsauber sind und so weiter. Mit denen kann man keine Freundschaft machen und keine Ehe eingehen. Sondern da heißt halt, da mache ich nicht mit. Wer sich von den Gefäßen der Unehre hinwegreinigt, der wird ein Gefäß zur Ehre. Steht es da? Der wird ein Gefäß zur Ehre. Geheiligt, nützlich dem Herrn, zu jedem guten Werke zubereitet. Das sind Dinge, das ist unerhört. Wir lieben, das sind Dinge, das ist unerhört. Wir lieben den Sünder, alle Sünder. Aber wir hassen die Sünde. Und wir haben keinen Teil mit dem, was die Masse treibt. Da sagen wir einfach, halt, das ist ein unsauberes Geschäft, mache ich nicht mit. Ich könnte euch erzählen von Soldaten, die es mir gebeichtet haben und erzählt haben, wenn die anderen ausgingen, abends zum Vergnügen und so weiter, und er nicht mitging und sie ihn zwangen, dass er ihre Stiefel putzt und ihre Hosen bügelt und so weiter. Und das hat er gemacht. Und dann sind die zurückgekommen und haben ihn dafür noch beschimpft und verprügeln wollen. Und er sagt, was wollt ihr? Ein ganz einfacher, schlichter Mensch war das. Der hat, als die Abteilung marschierte und das Kommando kam singen, nicht mitgesungen. Da wurde nämlich gesungen, die Wolken ziehen dahin, sie ziehen auch wieder her. Der Mensch lebt nur einmal und dann nicht mehr. Sagt er, da singe ich nicht mit. Singe ich nicht mit. Ich glaube, dass der Mensch nach dem Tode erst seine Verklärung, Entwicklung und Vollendung nimmt. Dass mit dem Tod alles aus ist, glaube ich nicht. Da wurde er angezeigt von seinem Feldwebel, von seinem Hauptmann, von seinem Major, von seinem Oberst. Von seinem Divisionsgeneral, ging immer weiter, immer weiter. Und dann zuletzt zu der obersten Stelle für Weltanschauung in der Bundeswehr und bekam Recht, bekam Verfügung. Es kann kein Mensch gezwungen werden, kein Soldat, etwas zu singen, was nicht seiner Überzeugung entspricht. Also das ist nur so ein Bild, was ich selbst erlebt habe mit einem jungen Soldaten. Wir sind ein Gnadengefäß und Gott braucht uns, um seine Gnade hineinzugießen. Gott braucht aber auch Gerichtsgefäße, um seine Heiligkeit zu zeigen, indem er seine Gerichte in sie hineingießt. Aber alles dient Gott. Der Judas war ein Gefäß Gottes, aber ein Gerichtsgefäß. Zur Heiligkeit Gottes und war auch ein Mitarbeiter. Und das all dient Gott, so steht es geschrieben. Die dienen alle Gott, so wie alle Gefäße dem großen Hause dienen. Brüder und Schwestern, wenn wir diese Gedanken nicht kennen, diese Wahrheit nicht in unsere Herzen erfüllen, dann taumeln wir hier in der Finsternis umher, wie ein Blinder mit dem Stock in den Nebel fährt. Nein! Das sind die Wahrheiten, die wir wissen müssen. Die geben uns Kraft, die geben uns Freude, die geben uns Zuversicht. Wir sind Verheißungsteilhaber, war 4, wir sind Gnadengefäß, ist Nummer 5. In dem Augenblick, wo wir uns Christus öffnen, sind wir ein Gnadengefäß. In dem Augenblick, wo sich ein Mensch Christus verschließt und sagt, nein, Und die Engel weichen und die Dämonen treiben ihr Spiel mit ihm, ist ein Gerichtsgefäß. Gott braucht beide. Ich möchte aber nicht als Gerichtsgefäß benutzt werden und bin dankbar, dass ich es nicht brauche. Und wir, die wir hier beisammen sind, wir wollen das auch nicht. Und daraus erwachsen uns die Kräfte der Reinigung und die Kräfte der Heiligung. Wer sich aber hinweg reinigt, das heißt mit der Sünde nicht mitmacht, nicht mitlügt und mitzieht und mit all die Tollheiten und Torheiten und Bosheiten, die heute im Schwange sind, und sagt, nein, da mache ich nicht mit, geselle dich nicht zu den Aufrührern, steht geschrieben im Buch der Sprüche. Meine Lieben, hier werden alle politischen Fragen gelöst auf eine wunderbare Weise. Wir sondern uns ab und sagen, Jesus, nur alleine. Jesus, du sollst so sein, du und kein anderer. Das ist unsere Stellung. Und diese Stellung macht uns gesund und froh und füllt uns mit Leben und Geist und Freude und Frieden. Und das müssen wir wissen. Und das werden wir erfahren. Und das gibt unserem Leben Wert und Kraft. Und die Welt hat vor solchen Leuten die größte Hochachtung. Die Welt hat Hochachtung vor denen. Auch wenn sie sie umbringt, haben sie doch Hochachtung und wissen, diese Leute sind für ihre Überzeugung gestorben. Was sind wir für arme, traurige Schlappschwänze und für elende Weichlinge, dass wir dem Teufel und der Sünde immer wieder dienen. Ich weiß, das geht in den Herzen der Menschen vor. Ich habe zu viel Unterredungen gehabt, um das nicht immer wieder erfahren zu haben, in ergreifender Weise. Seht, wir sind Gnadengefäße Gottes. Jetzt kommen noch 3 Stücke. Und dann ist 9 Uhr. Nummer 6. Du und ich, die Christus glauben und im Ungeteilte angehören, wir offenbaren, wir enthüllen, wir entschleiern, wir strahlen aus. All diese Worte kommen im Urtext der Bibel vor. Die Weisheit Gottes. Christus wurde ja zu 4 Dingen gemacht. Weisheit, Gerechtigkeit, Heiligung, Erlösung. Dazu wurde Christus gemacht. Weisheit, Gerechtigkeit, Heiligung und Erlösung. Und nun ist er am Werk. Viele von uns, die stehen in der Heiligung. Viele von uns, alle die glauben, die stehen in der Gerechtigkeit. Die wissen, Christi, Blut und Gerechtigkeit, das ist mein Schmuck und Ehrenleib. Damit werde ich vor Gott bestehen. Das wissen die. Und dann wissen wir, die höchste Weisheit ist Christus selbst. Die Weisheit der Welt, die wird ad absurdum geführt. Das heißt, die wird sich erweisen als Torheit, als Blendwerk, als Dummheit. Die Weisheit der Welt. Die Welt hat in ihrer Weisheit, die Weisheit Gottes nicht erkannt. Nun sage ich euch Folgendes. Jetzt, an diesem Abend, in diesen Tagen, in dieser Zeit, ehe der Herr kommt, da sind wir, du und ich, Ausstrahler der Weisheit, aber nicht für die Menschenmassen, nicht für ganz Deutschland oder für ganz Europa oder für die ganze Erde. Nein, wir sind Ausstrahler der Weisheit Gottes für die Engel- und Geisterwelten. Die lernen an uns, die sehen an uns die Weisheit Gottes, die sich hinabbeugt in die tiefsten Tiefen in Christo Jesu zum Verbrecher machen lässt, um aus den tiefsten Tiefen die höchste Herrlichkeit ausstrahlen zu lassen. Das ist für einen Weltmenschen, der das hört, Blödsinn, religiöser Quatsch, sagt er, verstehen die nicht. Das will ich euch vorlesen. Das will ich euch vorlesen aus 2 Bibelstellen. Zuerst lese ich euch vor, Epheser 3, Vers 10, bitte, da heißt es, jetzt soll den Fürstentümern und Gewalten in den Himmelsregionen durch die Gemeinde kundgetan werden, die mannigfaltige Weisheit Gottes. Den Fürstentümern und Gewalten, das sind die Lichtengel und die Finsternisengel der Dämonen. die lernen jetzt die Weisheit Gottes an uns. Ich brauche es nicht noch einmal vorzulesen, Epheser 3, Vers 10. Das Wort ist vielen sehr bekannt und geläufig. Andern, vollkommen fremd. Vollkommen fremd, wissen damit gar nichts anzufangen. Dein Dienst, und wenn du kein frommes Wort redest, und wenn du kein Traktat verteilst, wenn du nicht gut fromm schwätzen und reden kannst, aber wenn du ein Leben des Glaubens und der Liebe und der Zucht des Geistes führst, wenn du dein Leben hineinstellst in den Glanz und die Kraft und Schönheit Gottes und fängst an zu loben und zu danken, dann bist du, ohne dass du es weißt und willst, ein Abstrahler der Weisheit Gottes. Durch uns steht da, den Fürstentümern und Gewalten in den Himmelsregionen. Ich habe euch aber zwei Bibelverse versprochen. Das war Epheser 2. Und jetzt lese ich euch eine Stelle vor aus Epheser 1. Epheser 1, 4, Vers 9. Hört! Mich dünkt, dass Gott uns, die Apostel, als die Ersten dargestellt hat. Nein, wie heißt es? 1. Korinther 4, 9. Gott hat uns, die Apostel, dargestellt als die, wer weiß es? Als die Letzten. Als die Letzten! Gott hat uns, die Apostel, als die Letzten dargestellt, wie zum Tode bestimmt. Oh, denn wir sind der Welt ein Theater geworden, ein Theatron, ein Schauspiel geworden. Hört, sowohl Engeln als Menschen. Erstens den Engeln, zweitens den Menschen sind wir Theater geworden. Und dadurch werden wir für die Letzten gehalten. Die Welt sagt zu uns, die Frommen, die können wir nicht brauchen. Die sind Spielverderber, die haben nichts verloren bei uns. Ich habe mal in Mannheim in einer Tanzhalle jemand gesucht. Als ich da reinkam, da war so eine moderne Tanzhalle. Da habe ich jemanden gesucht und nicht gefunden. Und da sagte jemand, der Herr Hiller, was tun denn Sie hier? Was tun denn Sie hier? Sagte ich, ich suche jemanden. Die wollten sagen, sie passen doch gar nicht zu uns. Das war ein schönes Zeugnis. Hab mich gefreut, war stolz auf das Zeugnis. Jawohl, wir passen nicht in diese Welt mit ihren Gräueln und Scheuen. Wir passen nicht in verräuchertes Raucherabteil, das stinkt. Ja, das meinte ich, wie die Pest schon meiner Lunge zuliebe. Meine Freunde, den Fürstentümer und Gewalten, sowohl Engel, als Menschen. Erst werden die Engel genannt. Und wer das nie verstanden hat, dass er ohne frommes Tun und Reden und Leisten, einfach dadurch, dass er glaubt und seine Liebe und sein Verlangen auf Jesus richtet, ein gewaltiges Schauspiel ist, das, der hat das Köstlichste noch nicht verstanden. Siebtens, jetzt sage ich etwas, da habe ich schon im großen öffentlichen Versammlungen von Gläubigen, von Stundenhändlern und dienenden Brüdern lauten Widerspruch gehört. Die Gläubigen sind die Doxa Gottes. Unsere Brüder sind Gottes Herrlichkeit oder Gottes Doxa. Schlagt es nach, lest es, 2. Korinther 8, Vers 23. Unsere Brüder sind Gottes oder Christi Herrlichkeit. Als ich das zum ersten Mal vor 50 Jahren las, habe ich nicht verstanden. Wir sind doch arm, schwäche, schwache Menschen. Wir sind doch nicht Christi Herrlichkeit. Doch, in den Augen Gottes sind wir das. Wir sind sein Herrlichkeitsgewand, sein Herrlichkeitskörper. Er das Haupt und wir die mit ihm Verbundenen. Und damit komme ich zu meinem achten Punkt. Wir sind die Ausführer aller Verheißungen Gottes. Gott führt all seine Verheißungen aus, wir werden sagen, durch seinen Sohn. Jawohl, das ist richtig. Aber es steht auch geschrieben, nicht nur durch den Sohn, sondern auch durch die Söhne. Er führt alle seine Verheißungen aus, durch uns, die wir Glieder des Körpers Christi sind. Alle. 2. Korinther 1,20. So viele der Verheißungen sind, Gottes sind, in ihm ist das Ja und in ihm ist das Amen, in Christus. Gott zur Herrlichkeit durch uns. Wir sind die Ausführungsorgane der Verheißungen Gottes, damit Gott in allem verherrlicht wird. Es ist genau 9 Uhr, wir wollen beten. O Gott und Vater, wir danken dir von Herzen dafür, dass du so wunderbar bist, dass du uns die Geringsten, die Ärmsten, die Letzten, die in sich total bankrotten, die Erbärmlichen, die Heuchler und Jämmerlichen, die wir immer wieder zu werden drohen, wenn wir uns nicht an dich klammern. Wir danken dir, dass wir mit Leib Söhne und Erben sind, Himmelsbürger, Verheißungsteilhaber, Gnadengefäß, Weisheitsoffenbarer, Herrlichkeit und Ausführer aller deiner Verheißungen. Oh Gott, was sollen wir dazu sagen? Lehre uns das sehen. Lehre uns das ins Herz aufnehmen. Lehre, dass diese Wahrheiten uns zu einer Kraft, zu einem Glanz, zu einer Freude werden, die alles Irdische weit übersteigt. Herr Jesus, komme bald, vollende uns für dich, es koste, was es wolle, dass wir teilhaben an deinen ewigen Wundern und deinem ewigen Wirken, dass wir die Unendlichkeiten von Raum und Zeit füllen mit deinem Leben, mit deinem Glanz, mit deiner Freude, mit deinem Siegen, mit deiner Seligkeit. Mehr als wir bitten und verstehen. Lehr uns das fassen. Anbetung deinem Namen. Halleluja. Amen.